Wenn Leute anfangen zu investieren, schauen sie mal direkt auf die Historie und gucken, welche ETFs wirklich am besten liefen.
Ja, das ist der klassische Rückschaufehler. Man guckt, was lief die letzten 10, 15 Jahre am besten und denkt, das wird die nächsten 10, 15 Jahre auch am besten laufen.
Und deswegen sprechen wir heute darüber, welche ETF-Strategie wirklich funktioniert und warum man vielleicht nicht jedem Hype hinterherrennen sollte.
Ja, für mich ist es auch irgendwie wie so im echten Leben, ne? Ständig kommen irgendwie Möglichkeiten auf, was du machen kannst, sei es Freizeitaktivitäten oder egal was, ja. Und wenn man da sehr so sich mitreißen lässt, dann machst du ein bisschen hier, machst ein bisschen da, ein bisschen da. Aber wenn du halt deine Basis im Leben nicht hast, dann ist es auch ganz schnell wieder weg, ne? So ein Tanzkurs, den du anfängst oder egal was.
Ja, ich muss sagen, es ist auch bei uns so immer, ne? Ich bin jemand, der immer sich mitreißen lässt, immer jede Sportart mitmachen möchte, sich immer mit Freunden treffen möchte, und du bist so eher dieser strategische, der immer seinen Weg verfolgt und nicht immer diesen Hype mitgehen möchte. Und dann haben wir immer so auch diese Gespräche, die so in die Richtung gehen, ne?
Ja, ich finde es eigentlich so, dass wir uns da gut ergänzen. Weißt du, du treibst mich dann vielleicht eher mal in eine Richtung, wo ich irgendwie mich neu ausprobieren kann, und ich sag einfach, hey, lass uns gut essen, lass uns früh schlafen gehen, so die Basics wieder, ne?
Ja. Aber heißt vielleicht, dass doch jeder Hype ganz gut wäre?
Sehe ich nicht so. In dem Sinne, schön, dass ihr wieder da seid bei der 12. Folge von Investier oder Verlier. Und heute geht es darum, welche ETFs liefen denn die letzten 10, 15 Jahre am besten und welche nicht.
Ich bin die Laura und investiere seit kurzem.
Mein Name ist Lukas und ich habe meine ersten Aktien mit 16 gekauft.
Wie immer machen wir Aktien greifbar für euch, und deswegen habe ich euch heute wieder eine kleine Alltagsaktie mitgebracht. Stell dir vor, du stehst morgens verschlafen in der Ampel und plötzlich rollt lautlos ein Auto an dir vorbei. Kein Motorbrummen, nur ein futuristisches Surren. Du schaust rüber und am Lenkrad sitzt jemand. Lukas, was glaubst du denn? Um welche Firma handelt es sich heute?
Ja, safe Tesla, oder?
Ja, das war jetzt nicht so schwer. Es stimmt. Genau, es ist Tesla. Mhm. Hättest du 2010 beim Börsengang 1.000 Euro in Tesla investiert, hättest du damals rund 59 Aktien bekommen. Nach allen Aktiensplits wären das heute über 880 Aktien. Und die wären jetzt mehr als 275.000 Euro wert. Ohne Dividenden, nur durch Kursgewinne. Das ist eine 276-fache Steigerung. Krass, oder?
Das ist heavy, heavy. Einfach aus 1.000 Euro mehr als eine Viertelmillion innerhalb von 15 Jahren.
Hätten wir mal 2010 investiert, ne? Aber die Börse ist ja eigentlich eine Glaskugel, man wüsste es gar nicht. Es hätte ja auch genauso gut schlecht laufen können, und aus diesen 1.000 Euro hätte vielleicht ein Euro werden können, ne?
Ja, wenn ich mich richtig erinnere, war Tesla auch zumindest 2 oder sogar 3 Mal kurz vorm Bankrott. Also die Story hätte auch ganz anders unfolden können. So.
Auf jeden Fall. Und heute sieht man fast überall einen Tesla.
Ja, true.
Bevor es losgeht, dieser Podcast ist wie ein guter Freund. Unterhaltsam und informativ, aber kein Finanzberater.
Alles, was du hier hörst, ist unsere Meinung und kein Aufruf, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen.
Dein Geld, deine Verantwortung.
Also denk nach, bevor du dein Sparschwein schlachtest.
Ja, und wie immer haben wir euch natürlich auch gefragt, was ihr denn denkt, was die letzten 10 Jahre so die beste Investmentmöglichkeit gewesen wäre. Da haben wir ganz bunte Antworten bekommen. Eine von euch meinte, der MSCI World ist es. Die andere Person setzt da eher auf Bitcoin. Außerdem haben wir auch so eine Rückmeldung bekommen wie, boah, ist keine Ahnung, aber safe irgendwie so ein Tech-ETF. Oder einer meinte auch Rüstung wegen all den Kriegen. Und was wirklich am besten lief, das schauen wir uns heute mal ganz in Ruhe an. Damit wir smooth in das Thema einsteigen können, haben wir für euch natürlich heute auch wieder eine kleine Story vorbereitet. Also lehnt euch mal zurück, außer ihr fahrt Auto, und hört genau zu. Stell dir Hannah vor. Sie ist 32, aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Berlin. Geldanlage war für sie lange ein Fremdwort. In ihrer Familie wurde über Sparbücher gesprochen, nicht über Aktien. Erst als sie zum Studium der sozialen Arbeit nach Berlin zieht, ändert sich das. In der Großstadt lernt sie Ben kennen, ihren Freund, der bei Google arbeitet und für den Tech und Finanzen zum Alltag gehören wie Kaffee am Morgen. Anfangs ist Hannah skeptisch, als Ben abends beim Kochen von ETFs, Renditen und Buy and Hold spricht. Aber seine Begeisterung steckt an. Sie will ihr Geld nicht einfach nur parken, sondern gestalten und am liebsten in Themen, die ihr wirklich wichtig sind. Klimaschutz, erneuerbare Energien, eine bessere Welt. 2020 ist überall von der Energiewende die Rede. Die Kurse von Solar- und Windfirmen explodieren. In den Medien wird der iShares Global Clean Energy ETF als grünes Investment der Zukunft gefeiert. Hanna ist überzeugt. Das ist meine Chance. Hier kann ich mit gutem Gewissen investieren und gleichzeitig profitieren. Sie steckt über die Hälfte ihres Ersparten in den ETF zum Höchstpreis von 15 Euro pro Anteil. Laura, siehst du das oft, dass Menschen alles, was sie haben, in so ein Hype-Thema setzen? Und was denkst du, macht das mit uns?
Ich habe das schon oft mitbekommen, vor allem zu Corona-Zeiten haben viele aus meinem Bekanntenkreis in BioNTech investiert und war auf jeden Fall im ersten Moment ein gutes Investment, weil BioNTech ganz schnell hochging. Aber meines Wissens nach ist auch ganz schnell gefallen wieder.
Ja, richtig. Das heißt, neben dem, dass sie sich hohe Gewinne versprechen, ne, ist es auch ein bisschen so Nervenkitzel, finde ich. Ne?
Absolut. Und ich kann es auch ganz gut nachvollziehen, warum dann halt viele anfangen zu traden, weil man halt dann täglich so einen Nervenkitzel hat oder stündlich sogar.
Mhm. Ja, wie sinnvoll Trading ist, da gehen wir mal in Ruhe drauf ein. Kleine Sneak Peek ist eher nicht so sinnvoll. Die ersten Wochen fühlt sich Hanna wie eine Gewinnerin. Die Kurse steigen weiter. Sie erzählt Freundinnen stolz von ihrem Investment. Doch dann, fast über Nacht, dreht sich der Wind. Die Kurse brechen ein. Der ETF verliert innerhalb von weniger Monate mehr als die Hälfte an Wert. Hanna schaut jeden Tag aufs Handy, hofft auf ein Wunder und fühlt sich immer schlechter. Sie beginnt zu zweifeln. War das alles ein Fehler? Hätte ich doch lieber auf Ben gehört und breiter gestreut? Die Unsicherheit wächst. Sie spricht mit Ben, liest sich durch Blogs und stößt auf Analysen von Gerd Kommer. Zum ersten Mal versteht sie, warum Diversifikation so wichtig ist und dass vergangene Performance keine Garantie für die Zukunft ist. Warum ist es eigentlich so schwer, in so Momenten ruhig zu bleiben? Was glaubst du?
Ich glaube, weil halt Geld ein super emotionales Thema ist. Man erarbeitet sich das Geld schwer und will es natürlich nicht einfach verlieren.
Ja.
Und ich glaube, der Schmerz ist natürlich auch höher, wenn man Sachen verliert, als wenn man das dazu gewinnt.
Das stimmt, ja. Und was glaubst du, wie kann man sich schützen davor, dass Angst und Gier einen dazu bewegen, falsche Entscheidungen zu treffen?
Wenn man mit der Basis anfängt. Wenn man anfängt zu investieren, breit gestreut, investiert in viele, oder nicht viele, aber 2-3 ETFs, in denen man sich gut wohlfühlt, die in die ganze Welt investieren, dann hat man eine Basis und dann, wenn man sich irgendwie noch so einen Satellit hinzuholt, passiert nichts, wenn der halt abstürzt.
Ich würde das mal zusammenfassen. Es geht eigentlich um Diversifikation und dann kann man auch was dazu holen und sich auch mal einen Fehltritt erlauben, wenn man nicht ganz viel in einen Korb reinlegt, ne?
Genau. Und das ist ja wie bei einem Hausbau. Man fängt mit dem Fundament an, bevor man mit dem Dach anfängt.
Weise Worte, Laura. Mit der Zeit fasst Hanna neuen Mut. Sie baut ihr Portfolio um, setzt auf einen globalen ETF als Basis, reduziert den Anteil des Clean Energy ETFs auf 5%. Sie bleibt dem Thema treu, aber jetzt als kleine, bewusste Beimischung und nicht mehr als allentscheidende Wette. Hanna blickt gelassen auf ihr Depot. Sie weiß, Hypes kommen, Hypes gehen. Aber ein solides Fundament, das bleibt. Sie spricht offen über ihre Fehler und Learnings und ermutigt andere, sich nicht von kurzfristigen Trends blenden zu lassen. Was würdest du jemand wie Hanna heute empfehlen?
Also das, was Hanna gemacht hat, ist absolut legitim im zweiten Schritt. Sie hat breit gestreut investiert, ein Fundament aufgebaut und dann sich eine kleine Beimischung mit dem anderen ETF da gemacht.
Ich denke, Hannas Geschichte ist wirklich kein Einzelfall und vielen Menschen geht's so. Wenn du mit dem Investieren startest, fokussierst du dich gerne vielleicht schon auf die Kirsche, die dann auf den Kuchen draufkommt, aber vergiss die Basis, also den Kuchen überhaupt zu machen.
Ja, bei mir war es ja genauso. Ich habe ja nicht mal mit breit gestreuten ETFs angefangen. Bevor ich meine 5 MSCI Worlds geholt habe, hatte ich mir irgendwelche Aktien geholt.
Mhm.
Und auch so ein Tech-ETF fällt mir gerade ein.
Verstehe.
Ja, also Ging mir genauso, Johanna.
Dann lass uns doch jetzt gleich mal zum Hauptteil kommen, Laura. Aber bevor wir da reingehen, an der Stelle ein kleiner Hinweis für euch. Wir haben ein PDF vorbereitet, das ihr euch kostenlos downloaden könnt. Da seht ihr die letzten 10, 15 Jahre. Was waren denn die besten ETFs? Einfach bis zum Ende dranbleiben und ich sag euch, wo ihr das downloaden könnt. Außerdem haben wir natürlich wieder eine Buchempfehlung, passend zu unserer ersten Staffel Investieren für Beginner. Die Buchempfehlung findet ihr unten in der Folgenbeschreibung oder in der Beschreibung bei YouTube.
Und wir sind natürlich jetzt auch auf Patreon. Dort könnt ihr uns hinter den Kulissen mal sehen. Also schaut mal vorbei, ist ganz lustig. So, Hannas Geschichte hat uns ja eigentlich gezeigt, wie es nicht laufen sollte. Aber wir sprechen ja heute über die Historie und wollen wissen, welche ETFs denn tatsächlich super liefen in den letzten Jahren.
Also die Frage stellt sich, wo kommt dann so die Performance her, ne? Wenn wir das jetzt auf ein Land runterbrechen würden, dann müssten wir ganz klar sagen, das ist Amerika, das sind die USA. Und wenn wir jetzt gucken, was läuft in der USA besonders gut, dann sind es die Magnificent Seven, sprich die großen Tech-Konzerne in Amerika, haben uns eigentlich diese Rendite beschert in so breit gestreuten Indizes wie in einem MSCI World.
Und seit wie vielen Jahren sind das die Vorreiter?
Also ich würde sagen, so seit Anfang der 10er Jahre, ne, so 2011, 12, da ging es dann wirklich rasant nach oben und das ist ja bis heute auch anhaltend.
Ja, absolut.
Ich würde sagen, an der Stelle, lass uns mal reinschauen, wie ist denn so ein MSCI World gewichtet, ne?
Ja.
Okay, das heißt, wir sehen, klar, der MSCI World, der lief super die letzten Jahre, hat sich ganz toll entwickelt, ne?
Was für ein Plus hat der MSCI World gemacht?
Also der MSCI World hat seit Auflage ca. 12% gemacht, den wir jetzt hier in dem Beispiel haben, das ist der von iShares. Und in den letzten 10 Jahren hat er über 10% Rendite gemacht, das ist schon sehr gut. Und wenn wir jetzt mal reinschauen, die Top 10 Holdings, was fällt dir da auf den ersten Blick?
Alles Amerika und sehr viel Tech.
Genau. Und dann gucken wir mal in die Branchengewichtung rein. Da sieht es nämlich genauso aus. 27% Technologie, danach kommt lange nichts. Und auch bei der Ländergewichtung sehen wir, Amerika ist da mit über 70% drin, ne, die USA. Und daran können wir einfach erkennen, der Großteil der Rendite kam aus Amerika, vor allem aus dem Tech-Bereich, ne? Und das ist der Grund, warum auch so große Indizes wie ein MSCI World oder auch weltweit gestreute Portfolien super liefen, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
Aber was wäre, wenn wir nur in Tech investiert hätten, also nur in Branchen-ETF?
Ja, dann wären wir natürlich nochmal einen Schnuff besser gefahren, ne? Anstatt die 10%, dann wahrscheinlich eher 15% die letzten 10, 15 Jahre gemacht. Also nochmal deutlich mehr. Und da gibt es aber auch Beispiele wie ein Halbleiter-ETF, der die letzten 3 Jahre zum Beispiel 40% pro Jahr gemacht hat. Ne?
Krass.
Da erscheinen die 10% von einem MSCI World ja total banal und nichtig jetzt im Vergleich. Ne?
Ja, was ist denn dann so ein Risiko bei so einem Halbleiter-ETF?
Na, der ist natürlich sehr, sehr spezifisch, zum Beispiel branchenabhängig dann. Ne? Das Risiko ist natürlich, dass irgendwie China, Taiwan da was passiert, ne? Dass Taiwan Semiconductor irgendwie nicht mehr liefert ins Ausland und dann bricht diese Branche auch ganz schnell ein wieder. Ne? Außerdem sind die natürlich extrem schwankungsanfällig und du weißt auch nicht, wie lange dieses Mehr an Rendite auch erhalten bleibt.
Und ist es historisch so, dass sich die Branchen ablösen?
Ja, also das haben wir ja auch gesehen. In Frankfurt auf dem Börsentag waren wir ja. Und dann haben wir eine ganz tolle Grafik bekommen, ich glaube von L&G war das, die auch den Gerd Kommer ETF aufgesetzt haben. Und zwar haben die uns ganz klar aufgezeigt, jedes Jahrzehnt, 70er, 80er, 90er Jahre, da gab es immer eine andere Branche, die in dem Jahrzehnt das meiste an Rendite produziert hat, ne? Und das ist eigentlich immer so ein Wechsel gewesen. Und auch wenn man sich Gerd Kommer anschaut, was der zu dem Thema recherchiert hat, er hat auch ganz klar festgestellt, dass es nicht sinnig ist, nur auf eine Branche zu setzen. Und ähnlich wie L&G, ne, die arbeiten ja Hand in Hand, hat auch Gerd Kommer festgestellt, dass es ein Wechsel ist. Ne?
Okay, also halten wir fest, es gibt keine Garantie, welche Branche als nächstes kommt und ob die Branche, die gerade ihren Hype hat, auch beständig bleibt.
So sieht's aus.
Deswegen ist es sicherer, auf einen breit gestreuten ETF zu setzen.
Richtig, ja.
Wir haben uns ja jetzt den MSCI World angeguckt, aber es gibt ja jetzt auch so Emerging Markets, also Schwellenländer, ETFs. Wie liefen die denn? Ist das denn eine gute Beimischung.
Ja, also ich höre das immer wieder auch von Leuten, die dann sagen, hey, Emerging Markets ist ja Underperformance mit Ansage. Also das brauchen wir ja gar nicht im Portfolio. Dann nehme ich einfach nur ein MSCI World oder nur Amerika mit rein. Und ich sage dann halt immer, das ist einfach nur eine Frage des Betrachtungszeitraums. Sprich, wenn wir schauen, die letzten 10, 15 Jahre, ja, dann liefen die Emerging Markets nicht gut, ne? Aber wenn wir uns längere Zeiträume anschauen, dann sehen wir ganz klar, von 1988 bis 2002 haben die Emerging Markets deutlich mehr Rendite gemacht als der MSCI World. Auch von 1988 bis 2004 Emerging Markets über 10% und der MSCI World mit nur knapp 5,6%, also fast doppelt so viel Rendite. Also wir lernen daraus, dass es immer eine Frage des Betrachtungszeitraums ist.
Und wir lernen auch daraus, dass nicht nur die Branchen-ETFs ein Risiko haben, aber auch so Ländergewichtungs-ETFs. Und daher ist es wichtig, in die ganze Welt zu investieren.
Richtig. Und die Frage ist ja auch, welche Länder sind denn in so einem Emerging Markets ETF drin und was tragen die bei zu unserer Welt? Ne? Das sind Länder wie China drin, Taiwan, Indien oder Brasilien zum Beispiel. Und die sind ja total wichtig für die Weltwirtschaft. Ne?
Das sind auch große Länder. Das
sind große Länder mit einer großen Wirtschaftsleistung. Also kann man die nicht einfach rauslassen. Wir können uns auch mal anschauen zum Beispiel, wie denn aktuell historisch so die Bewertung ist. Sind die Emerging Markets gerade günstig oder teuer, ne? Oder was ist teuer?
Und genau, und was mich auch noch interessieren würde bei den Schwellenländern oder halt den Emerging Markets, ist es dann nicht auch so, dass sich die Wirtschaft viel schneller entwickelt und dann halt viel höhere Potenziale dahinter liegen?
Genau, also ich privat betreibe ja Factor Investing. Ne? Mhm. Das heißt, ich setze auf gewisse Faktoren, von denen ich mir langfristig eine Outperformance erhoffe. Zum Beispiel sage ich, mein Ziel ist es, die Marktrendite mit 8% zu holen über 20, 30 Jahre. Und durchs Factor Investing versuche ich vielleicht auf 8,5 oder 9% zu kommen. Ja? Und ein Faktor, der einem langfristig eine Outperformance liefert, ist der Political Risk Factor. Ja? Und das ist eben das Emerging Markets Investment. Wie wir gesehen haben, über einen längeren Zeitraum ist es besser gelaufen. Jetzt ist es eine Phase, wo es nicht so gut lief. Aber das spricht dann für mich eher antizyklisch, das ist jetzt der Play und da Chance und Risiko jetzt zu ergreifen und reinzugehen.
Spannend.
Schauen wir uns mal an, was ist denn gerade teuer, was ist denn gerade günstig bewertet?
Und was heißt denn, was günstig und was teuer bewertet ist? Warum misst man das?
Da gibt es eine ganz tolle Kennzahl, das ist das KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Dann weißt du, wie toll ist es aktuell. Und wenn du das jetzt mit einem historischen KGV einfach mal vergleichst, dann weißt du, bist du gerade eher teuer oder eher günstig?
Ah, okay, also um das besser einzuschätzen zu können, wie gut ein KGV gerade bewertet ist, gucken wir uns das historische KGV an und vergleichen es.
So sieht's aus. Jetzt schauen wir mal rein. Aktuell sehr teuer bewertet, nachvollziehbar, ist der IT-Sektor. Ja. Mhm. Der hat ein historisches KGV von 17. Aktuell sind wir da aber fast bei 23. Ja?
Aber wenn man das ins Verhältnis der Entwicklung jetzt gerade setzt?
Dann ist es trotzdem deutlich höher als das historische KGV.
Okay.
Fast über 30% mehr sogar. Ja? Und wenn wir reinschauen, wie sind jetzt die Emerging Markets bewertet? Das historische KGV ist da 13. Aktuell sind wir eher bei 11,6. Ja. Und vor allem China ist historisch auch bei 13 und aktuell sind wir eher bei 10. Das heißt, da könnte man jetzt sehen, aha, China Risiko, aber auch vielleicht jetzt eine Chance, ja, da eine Gewichtung reinzutun.
Ja, heißt, wenn wir einfach uns nicht nur auf ein spezifisches Land, Branche oder irgendwas sonst spezialisieren, dann gleicht sich das im Grunde wieder aus, weil Technologie ist teurer bewertet, China ist günstiger bewertet und das gleicht sich dann vielleicht im Grunde aus.
Ja, richtig.
Okay, also wir haben jetzt gelernt, dass es wichtig ist, halt so eine breit gestreute Investition zu tätigen. Du hast gesagt, du betreibst Factor Investing. Was wäre ein sinnvolles Vorgehen?
Ja, also was für mich zum Beispiel gar nicht sinnvoll ist, ist zu einem MSCI World noch einen Tech-ETF dazu zu machen. Weil wir haben gesehen, MSCI World hat schon eine hohe Tech-Gewichtung, also macht jetzt nicht Sinn, noch mal mehr Eier in diesen Korb reinzulegen und noch mehr auf Technologie zu setzen, weil du Technologie da eh schon überbewertet hast.
Oder so ein Amerika-ETF nochmal rein.
Macht in meinen Augen keinen Sinn. Ja. Was in meinen Augen Sinn macht, ist, wenn man versucht, mit einem anderen Thema zu diversifizieren und trotzdem eine Outperformance zu erzielen. Hört sich ja toll an, ne? Das wäre ja die eierlegende Wollmilchsau.
Ja, aber hört sich auch irgendwie kompliziert an, irgendwas zu finden, was ein MSCI World oder halt ein breit gestreuter ETF nicht abdeckt.
Genau. Deswegen zeige ich dir jetzt an der Stelle mal, was ich privat mache. An der Stelle auch ist keine Anlageempfehlung. Ich sage euch nur, was ich mache und warum ich es mache, okay? Also, ich zum Beispiel setze auf den iShares Global Water ETF, ja? Und jetzt gucken wir uns mal historisch die Entwicklung an. Von 2010 bis heute liefen die im Grunde gleich, ja? Und über weite Strecken, das ist hier die rote Linie, ist der Global Water ETF sogar besser als der MSCI World.
Krass.
Und aber das ist für mich nicht nur krass, sondern besonders krass, weil wir haben ja gesehen, die Mehrrendite kommt vor allem aus dem Technologiesektor, ne? Und jetzt mit so einem nischigen Themen-ETF da ungefähr gleich zu fahren, ist schon krass in den letzten 15 Jahren.
Absolut.
Und ich denke mir halt, langfristig, wenn wir da auch mal reinschauen in die Top-10-Gewichtung, ne, da sind alles Firmen drin, die halt im MSCI World in den Top 10 nichts zu suchen haben. Die sind da nicht drin. Ne? Da geht es um Wasseraufbereitung und alle Firmen, die rund ums Wasser tätig sind, zum Beispiel auch Geberit, da gibt es Toiletten, haben bestimmt viele auch schon mal gesehen. Und für mich die Outperformance-These von dem Global Water ETF ist einfach, wir sind immer mehr Menschen auf diesem Planet und Wasser wird immer knapper. Ne? Wenn wir schauen, 2005 bis 2025 hat die Wasserknappheit zugenommen und es wird auch in Zukunft noch mehr dazu gewinnen, die Wasserknappheit. Also ist der ETF oder das Thema vielleicht super spannend. Plus du diversifizierst und Worst Case ist dann für mich, hey, ich habe mehr oder weniger die gleiche Performance wie der MSCI World. Dann habe ich aber mit einer guten Wette in einem guten Rahmen versucht, da was Sinnvolles zu machen. Ne?
Aber wichtig ist zu erwähnen, erst nachdem du die Basis hattest, hast genau. du mit dem anderen ETF weitergemacht.
Ja.
Weil es ist wichtig, das Fundament zu haben und dann kann man sich überlegen, welchen halt man mitnimmt und welchen man lieber sein lässt.
Ja. Ja, und für mich ist es dann halt nur noch das Einzige, was überbleibt, ist diese moralische Frage, ja. Kannst du persönlich das mit einem Gewissen vereinbaren, dass du jetzt in so Wasser-ETF investierst, wohl wissend, dass die Firmen daran profitieren werden, dass Wasser knapp ist und knapper wird, ja. Und das muss jeder von euch für sich selber entscheiden. Ich zum Beispiel ziehe eine Grenze, wo es jetzt darum geht, um in Krieg zu investieren. Das mache ich nicht, ja. Oder ich investiere auch nicht in Banken, weil daran will ich mich nicht beteiligen. Aber den Firmen, die für Wasseraufbereitung stehen, Geld zur Verfügung zu stellen und dass die dann auch an dem Thema profitieren, ist für mich persönlich legitim. Ich verstehe, wenn Leute sagen, hey, möchte ich auch nicht machen. Ist völlig okay und ist eine persönliche Entscheidung.
Ja, daran merken wir, dass wir nicht ganz rational an das Thema rangehen können.
Ja.
Geld ist emotional und auch in das, was wir investieren, ist ein emotionales Thema.
True.
Okay, lass uns also festhalten von heute. Mhm. Was haben wir mitgenommen? Man kann eigentlich nicht wirklich in die Geschichte gucken und schauen, was denn jetzt der ETF sein wird, der die nächsten 10, 20 Jahre super funktionieren wird. Mhm. Wir können nur gucken, wie es sich historisch entwickelt hat und merken, es gab Schwankungen. Mal war der Emerging Market vorne, mal war der Emerging Market ETF vorne, mal war der MSCI World oder aktuell ist der MSCI World ETF im Vergleich vorne. Aber es gleicht sich mit der Historie aus. Genauso sehen wir in Branchen. Es gibt immer einen Wechsel alle 10 Jahre, ungefähr alle 20 Jahre von der Branche und wir wissen nicht, welche Branche die nächsten 10, 20 Jahre, 30 Jahre die Branche sein wird, in die man investieren kann.
An der Stelle vielleicht auch von mir ein Gedanke für euch, ja. Die Technologiebranche, die wird sicher gut laufen, aber alle Firmen, auch ein Aldi, ein Mercedes oder Unilever, die werden ja alle auch von Technologie profitieren, ja. Und wer sagt denn, dass die Firmen, die die Technologie herstellen, jetzt mehr profitieren als die, die Technologie nutzen? Wisst ihr, was ich meine? Lasst euch das mal...
Ja, das ist absolut ein spannender Gedanke.
Ja, lasst euch das mal durch den Kopf gehen, weil wir werden alle von Technologie profitieren.
Ja, vor allem jetzt im Zeitalter von KI ist so viel möglich. Ja. Sehr spannend, ja. Genau, und deswegen ist es wichtig, einfach mal ein Fundament zu haben. Das heißt, egal was passiert, welche Branche ihn halt mitnimmt oder nicht, mit einem breit gestreuten ETF hat man auf jeden Fall diese Branche mit drin oder das Land oder das Kontinent oder was weiß ich.
Genau.
Und wenn man die Basis hat, kann man überlegen, mit welchen Satelliten man vielleicht noch einen Schnuff mehr rausholen kann aus der Rendite.
Weil da geht es wirklich um Schnuff, da geht es um 0,5%. Prozent hört sich nicht viel an, macht aber langfristig viel aus. Aber das ist realistisch, was wir rausholen können. Ne? Wir sollten da das auch realistisch einordnen, um was es hier geht.
Und da wir langfristige und gemütliche Investoren sind, sind auch diese 0,5% immer ein super Plus für uns. Und was lernen wir nächste Woche?
Nächste Woche geht es um die größten Anfängerfehler. Was macht man da so für Fehler und wie kann man die vielleicht vermeiden? Also bleibt unbedingt dran, es bleibt spannend. Außerdem für alle, die da dran geblieben sind, danke an der Stelle. Das kostenlose PDF über die besten ETFs der letzten 10 Jahre findet ihr, wenn ihr auf unseren Blogartikel geht. Der ist in der Folgen oder in der Beschreibung bei YouTube drin. Einfach da draufklicken, Blogartikel, ganz nach unten scrollen, da ist eine PDF und da könnt ihr euch die downloaden. Buchempfehlung abchecken und schaut doch mal auf Patreon vorbei und nicht vergessen Wasser trinken. Wasser ist sehr wichtig, ich habe noch gar nichts getrunken heute. In dem Sinne, cheers und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Was ich auch richtig lustig fand, irgendwie, wir haben uns gar nicht abgesprochen, aber beide tragen jetzt schwarz. Das hatten wir schon ein paar Mal.